Ja, guten Morgen. Ich werde euch heute was zu Do-it-yourself-ISPs erzählen. Erstmal, was sind Do-it-yourself-ISPs? Es sind kleine, hauptsächlich ehrenamtlich, basisdemokratisch und ohne Gewinnabsicht organisierte Internet-Service-Provider. Von diesen fundamentalen Eigenschaften bestehen grundsätzlich oft weitere Ziele, wie zum Beispiel der Kollektivbesitz von Infrastruktur, Netzneutralität, digitale Teilhabe, Wissensvermittlung und andere Dinge. Wie klein sind solche Internetprovider im Normalfall? Also es gibt ein paar studentische, die sind relativ groß, sie haben oft mehrere tausend Teilnehmer, weil sie sich halt an die gesamte Studierendenschaft richten und zum Beispiel in Wohnheimen Internetanschlüsse bereitstellen. Provider, die an die allgemeine Öffentlichkeit, der allgemeinen Öffentlichkeit Dienste bereitstellen, sind oft wesentlich kleiner. Es gibt zum Beispiel Tetra Neutral in Frankreich mit 250 Anschlüssen, das Westnetz hier in Leipzig mit 60, das in Berlin mit 40 und das Reutnetz im Leipziger Osten mit zurzeit 5 Anschlüssen. Wie basisdemokratisch und unkommerziell ist die ganze Geschichte? In Deutschland sind die meisten Do-it-yourself-ISPs eingetragene Vereine. Das heißt, es gibt einen Vorstand, der demokratisch gewählt wird. Es gibt regelmäßige Mitgliederversammlungen. Teilweise sind alle Anschlussteilnehmer Mitglieder oder man muss Mitglied werden, um einen Anschluss zu erhalten. Oft gibt es jedoch auch nur einen aktiven Kern von stimmberechtigten Mitgliedern, der dann quasi alle Entscheidungen trifft. Warum lohnt es sich, ein Do-it-yourself-ISP zu gründen? Hier ist in erster Linie erstmal die Datensparsamkeit zu nennen. Es gibt rechtlich erzwungene Speicherpflichten. Die sind zurzeit noch niedriger für kleine ISPs. Das heißt, die Vorratsdatenspeicherung musste in der letzten Gesetzesvariante erst ab 50.000 Anschlüssen implementiert werden. Wenn man jetzt natürlich unter 50.000 Anschlüsse hat, muss man sie nicht implementieren, was sehr vorteilhaft sein kann. Große Internetprovider speichern des Weiteren oft auch deutlich mehr Daten, als sie rechtlich verpflichtet sind zu speichern. Das wird jeder bemerken, der schon mal eine Abmahnung erhalten hat. Da werden dann Daten von Internetanbietern abgefragt, die sie eigentlich nicht brauchen, um den Netzbetrieb zu garantieren oder gewährleisten. Des Weiteren gibt es natürlich die Netzneutralität. Da kleine Internet-Service-Provider Do-it-yourself-ISPs im Normalfall plus ein sehr beschränktes Leistungsspektrum haben, gibt es wenig oder keine wirtschaftliche Interesse, bestimmte Dienste zu blockieren oder drosseln, um eigene Dienstleistungen zu bevorzugen. Da fällt dann natürlich auch gleich die Kontrolle von Infrastruktur mit rein, weil man weiß halt, dadurch, dass man selber einen Großteil der Infrastruktur mit aufgebaut hat, wo was langläuft, wo es kritische Punkte gibt und weiß halt zum Beispiel, auch wenn mal das nicht geht, meistens ziemlich genau, woran es liegt. Und letztendlich ermöglicht es die Bereitstellung von ungewöhnlichen Diensten, die im Normalfall zum Beispiel bloß an Businesskunden verkauft werden und dementsprechend deutlich teurer sind als ein normaler Endanwender bereit ist zu bezahlen. Das sind zum Beispiel symmetrische Anschlüsse, die es ermöglichen, selber Dienste bereitzustellen. Es ist möglich, Teilnehmer untereinander zu vernetzen, zum Beispiel Hausprojekte, eine Gruppe von Hausprojekten, die selber irgendwie einen gemeinsamen File-Server oder sowas betreiben wollen, können das relativ gut tun in einem Do-it-yourself-ISP, wenn sie da zu einem großen kommerziellen gehen und dann jeden Monat mehrere tausend Euro für einen Metrolink bezahlen, ist das wahrscheinlich nicht so attraktiv. Kommen wir dazu, wie baut man ein Do-it-yourself-ISP. Zuerst einmal sollte natürlich die technische Kompetenz vorhanden sein. Das ist erfahrungsgemäß eher nicht so das Problem. Dann braucht man Kontakte zu Uplink-Providern, über die man dann im Prinzip den Zugang zum Internet erhält. Man braucht natürlich Räume für Technik. Es sollte auch Leute geben, die dann das, die Dienste nutzen. Ein rechtlicher Rahmen ist aus Gründen, die noch vorgestellt werden, recht praktisch. Und dann geht es natürlich noch um die Finanzierung. Uplink und Räume. Woher bekommt man Uplink? Wir haben mittlerweile festgestellt, dass es recht schwierig ist, Anbietern konkrete Angebote zu entlocken. Selbst mit vorhandenen Kontakten schickt man denen eine E-Mail oder ruft an und 6 Monate später ruft dann irgendwann jemand an und meint, jo, wir haben hier diese E-Mail gelesen und besteht noch Interesse. Also man sollte da sehr konservativ kalkulieren und davon ausgehen, dass es immer Ewigkeiten dauert, bis irgendwas geschieht. Dann fällt da natürlich noch rein, wo man den Uplink bekommt. Ist das jetzt irgendein Rechenzentrum, das im Idealfall noch im Worst Case noch irgendeinem Dritten gehört? Und dann muss man in diesem Rechenzentrum von dieser dritten Organisation noch Platz anmieten und irgendwie aus dem Rechenzentrum rauskommen. Im Idealfall passiert das natürlich, wird der Uplink in den eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das eignet sich grundsätzlich jeder saubere, trockene Raum, wo Strom und Platz für 1-2 Serverschränke vorhanden ist. Das variiert dann natürlich auch sehr die Preise, die man bekommt, weil es natürlich für den Anbieter deutlich günstiger ist, es einfach in einem eigenen Rechenzentrum rausfallen zu lassen, als jetzt noch eine Faser einmal quer durch die Stadt zu ziehen, zu den Räumlichkeiten. Dann zu den Teilnehmern. Man sollte sich vorher überlegen, wen und wie man anbinden will. Je nachdem, wie hoch die initialen laufenden Kosten sind, hat man im Idealfall 10 bis 15 feste Zusagen und auch schon abgeklärt, wie man diese Anschlüsse realisiert. Also zum Beispiel, welche Kabel gezogen werden müssen, welche Funkstrecken aufgebaut werden, etc. Bei Funkinstallationen gilt natürlich noch mehr als bei Kabeln zu bedenken, wem gehört der Installationsort, wer kümmert sich um Blitzschutz, wem muss ich jetzt überhaupt um Erlaubnis fragen. Wir haben festgestellt, dass Hausprojekte da recht nett sind, weil denen gehört im Normalfall das Haus. Sie wollen auch selber Internet haben, da ist der Leidensdruck ein bisschen groß zuzustimmen und häufig sogar selber Vorarbeiten zu erledigen, die sie dann teilweise auch deutlich besser machen können als wir. Zum Beispiel, wenn sowieso ein Dachdecker da ist, kann der halt auch gleich eine ordnungsgemäße Mastinstallation etc. Anlegen. Was halt auch uns sehr viel Zeit spart und wir halt bloß das machen, was wir dann machen müssen oder wollen. Dann der rechtliche Rahmen. Wie immer, keine Rechtsberatung. Ich habe keine Ahnung von irgendwas und lüge euch alle an. Im Zweifelsfall fragt immer einen Anwalt. Es gilt in Deutschland, dass wenn sich mehrere Leute, natürliche oder juristische Personen, zusammenschließen, um irgendwas zu machen, grob, dann entsteht automatisch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an. Der Nachteil ist, dass dann alle involvierten Personen automatisch mit ihrem gesamten Privatvermögen haften. Da das mit sehr großen Kosten, da sehr hohe Kosten auf einen zukommen können, wenn mal was schief geht, zum Beispiel es schlägt ein Blitz in irgendeine Installation ein und ein ganzer Häuserblock brennt da nieder, ergibt es Sinn, eine andere Rechtsform zu wählen, die man die einem halt selber von diesen Haftungsrisiken schützt. Ganz klassisch gibt es natürlich eingetragene Vereine, sie sind kostengünstig, ist relativ wenig Verwaltungsaufwand, je nachdem, wie man die Satzung strukturiert, sind sie auch demokratisch legitimiert. Kritisch ist, dass eingetragene Vereine keinen gewerblichen Hauptzweck haben dürfen. Es geht häufig gut. Das hängt immer so ein bisschen von Lust und Laune von Amtsgerichten und Finanzamt ab. Gerade die Individual Networks in Deutschland sind eigentlich fast alle eingetragene Vereine. Es kann aber auch ganz so in die Hose gehen. Zum Beispiel das Bürgernetz in Dresden war lange ein eingetragener Verein. Und nachdem sie über 1 Million Euro in ihr Netz investiert haben, meinte das Finanzamt, nö, das geht so nicht. Eingetragene Vereine dürfen nicht diese kommerzielle Dienstleistung zur Verfügung stellen. Sucht euch was anderes. Und dann musste halt mit sehr viel Kosten das Ganze in eine andere Rechtsform übertragen werden. Diese andere Rechtsform, die sie gewählt haben, in diesem Fall war die Genossenschaft. Das geht natürlich, wenn man ein bisschen Geld hat. Man muss halt bedenken, dass es initial braucht man erstmal mehrere tausend Euro für eine Prüfung. Alle 2 Jahre muss man nochmal ein paar tausend Euro für eine Prüfung ausgeben. Ansonsten sind die relativ ähnlich wie Vereine. Es gibt halt Anteile anstatt Mitgliedschaften. Die Anteile können zum Beispiel genutzt werden, um Teilnehmer dazu ein bisschen zu zwingen oder zu motivieren, selber am Netz teilzuhaben, da sie halt Anteile ziehen müssen. Dann gibt es so Kapitalgesellschaften, GmbH, UG etc., die können relativ preisgünstig sein, sind jedoch grundsätzlich nicht demokratisierbar, weil sie halt nicht darauf ausgelegt sind, dass es demokratische Mitbestimmungsrechte gibt. Zum Beispiel kann ein Geschäftsführer grundsätzlich unabhängig handeln und hat sehr viele Freiheiten im täglichen Betrieb, die sich auch durch die Anteilnehmer nicht einschränken lassen. Wenn es jedoch bereits Erfahrungen mit solchen Organisationen wie zum Beispiel dem Mietshäuser-Syndikat, das ja hauptsächlich aus Kapitalgesellschaften besteht, vorhanden sind, dann können sie aber viable Alternativen darstellen. Und letztendlich existieren als Sonderlösung noch wirtschaftliche Vereine. Es ist eine Ausnahmerechtsform. Es ist im Prinzip ein ganz normaler eingetragener Verein, der halt als Hauptzweck wirtschaftlich handeln darf. Das ist als Ausnahmerechtsform, muss man im Prinzip an die Landesregierung einen Antrag stellen, begründen, je nachdem, welchen Sachbearbeiter man da bekommt, begründen, wieso nichts anderes funktioniert. Dann wartet man 6 Monate und kriegt irgendwann einen Brief zurück, in dem steht, jo, geht klar oder nee, geht nicht. Hat auch den relativ großen Nachteil, dass es so unbekannt ist, dass man ständig mit Leuten rumdiskutiert, was man denn jetzt ist, ob man sich irgendwo eintragen lassen kann oder nicht, ob man sich irgendwo eintragen lassen muss oder nicht, wie zum Beispiel beim Reutnitz geschehen, wo dann das Amtsgericht der Meinung war, es muss unbedingt ins Handelsregister eingetragen werden, was dann wieder andere Folgen hat. Gut, zu den Regularien und Gesetzen, das hält sich glücklicherweise relativ in Grenzen, je nachdem, wie man das so sieht. Für Internet Service Provider gilt das Telekommunikationsgesetz, welches den Großteil der Anbieterpflichten und Rechte regelt. Die zuständige Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn, oder kurz BNetzA. Für den Anfang sind relevant die Meldepflichten nach § 6 TKG. Das heißt, wer einen Telekommunikationsdienst aufnimmt, muss das der BNetzA melden. Das ist einfach ein Formular, das schickt man hin. Kriegt dann ein paar Wochen später einen Brief zurück, dass man in die Liste aufgenommen wurde. Es gibt eine Mindestspeicherung von Bestandsdaten. Das heißt, wenn Leuten Anschlüsse bereitgestellt werden, müssen bestimmte Daten erhoben werden, also Name, Geburtsdatum, Adresse, Anschlussort etc. Und in der Theorie zumindest muss ein Sicherheitskonzept erstellt werden und das der BNetzA vorgelegt werden. Und es muss ein Sicherheitsbeauftragter benannt werden. Da sind die aber anscheinend nicht so hinterher. Ja, zur Finanzierung, weil ohne Geld geht's leider nicht. Man sollte sich auf jeden Fall die feste Zusagen von Teilnehmern holen, damit es nicht so wie bei uns geschieht, dass Leute sagen, ja, wir würden den Anschluss nehmen. Dann baut man die Infrastruktur auf und dann meinen die alle, nee, wir haben kein Interesse mehr. Zusätzlich sind Direktkredite natürlich auch sehr nützlich, gerade in der Anfangsphase, wo es viele einmalige Ausgaben gibt. Und so nach unserer Einschätzung sollte man da mit hohen dreistelligen bis niedrigen vierstelligen Beträgen in der Lage sein, einen Betrieb zu organisieren, der sich selbst trägt, zumindest finanziell. Und schlussendlich sollte natürlich eine Abwicklung in Betracht gezogen werden, weil selbst wenn man sehr viel sich vorher überlegt, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass alles in die Hose geht und dann will man nicht mit persönlichen Bürgschaften für 100.000 Euro in der Kreide stehen für ein Do-it-yourself-ISP, der halt den Bach runtergegangen ist. Etwas, was sich in der Theorie ganz attraktiv anhört, sind natürlich Fördergelder. Im Prinzip existiert eine großzügige Förderung für kleine und mittlere Unternehmen. In der Praxis ist das aber leider immer an die Schaffung von Arbeitsplätzen gebunden oder zumindest an den Erhalt von Arbeitsplätzen. Bei Breitbandinitiativen, die halt des Bundes und der Länder, die halt dafür gedacht sind, die letzten weißen Flecken in der Breitbandlandschaft zu füllen, muss man leider immer häufig die lokale Kommune involvieren, die dann auch Geld zuschießen muss. Oder zumindest im ländlichen Raum braucht man einen konkreten Bedarfsträger, der nachweisen kann, dass er keine Arbeitsplätze sichern kann, wenn er nicht bald Breitband bekommt. Und letztendlich gibt es natürlich noch die Förderung für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten. Die ist jedoch relativ häufig an Gemeinnützigkeit gekoppelt. Es gibt jedoch kleinere diskretive Geldtöpfe bei Stadtteilmanagements, wie zum Beispiel den Verfügungsfonds hier in Leipzig, der vom Stadtteilmanagement verwaltet wird. Darüber kann man grundsätzlich Geld bekommen. Man sollte natürlich realistisch sein. Also das Westnetz hat einmal eine 50% Förderung auf das Material bekommen. Und wenn man dann noch überlegt, wie viel Arbeit man in Zeit investiert und wenn man das in Geld umrechnet, dann nimmt es sich häufig nicht so viel. Ja. Und jetzt zu den beiden Do-it-yourself-ISPs, die es in Leipzig gibt. Zuerst zum Reutnetz und dann zum Westnetz.
Ja, also das Reutnetz ist ein Do-it-yourself-IP im Aufbau im Leipziger Osten. Wir haben halt das hier im Westen gesehen und uns gedacht, das wollen wir auch haben. Leider reichen die Richtfunkstrecken nicht ganz bis rüber in Leipziger Osten. Also mussten wir halt selbst bauen. Wir stecken momentan hauptsächlich noch in der 6 Monate langen Verhandlungsphase über Upstream, was tatsächlich ein überraschend großes Problem ist. Ansonsten haben wir uns sehr am Westnetz orientiert und genau wie das Westnetz auch einen wirtschaftlichen Verein beispielsweise aufgebaut und schließen auch hauptsächlich, das hast du noch nicht erzählt, das kommt jetzt gleich, schließen hauptsächlich Hausprojekte an, weil die einfach angenehmer sind und es ist sehr viel einfacher, ein gesamtes Hausprojekt anzuschließen, wo dann irgendwie 40 Leute drin wohnen oder im Gegensatz dazu eine kleine Wohnung anzuschließen, die dann eventuell noch nicht mal aufs Dach kommt, wo man dann Schwierigkeiten hat, eine Funkstrecke hinzubauen und so etwas in der Richtung. Wie gesagt, wir befinden uns gerade noch im Aufbau, wir sind noch nicht fertig, das wird dann wahrscheinlich gegen Herbst der Fall sein. Und ja, viel mehr gibt es, glaube ich, dazu auch nicht zu sagen.
Ja, und dann gibt es das Westnetz im Leipziger Westen. Uns gibt es seit Anfang 2012. Es gibt auch ein anderes Westnetz, die Westnetz GmbH, die Gas und Strom in Westdeutschland, Gas- und Stromnetz in Westdeutschland vertreibt oder betreibt. was dann dazu führt, dass öfters mal Leute anrufen, die Probleme mit ihrem Gasanschluss haben. Und natürlich gibt es hier im Westen auch unglaublich viele andere Dinge, die mit West irgendwas anfangen, was dann dazu führt, dass die öfters mal unsere Post bekommen und wir öfter mal deren Post. Wir haben zurzeit ungefähr 1000 Meter Glasfaser im Westwerk und eine anliegende Unterverteilung mit Kupfer. Wir haben außerhalb des Westwerks eine Glasfaserstrecke, die ungefähr 150 Meter lang ist. Wir haben viel zu viele Wi-Fi-Geräte, ungefähr 60, die Richtfunkstrecken machen. Es gibt einen zentralen Technikraum und seit Anfang 2016 sind wir Local Internet Registry. Das heißt, wir haben bald oder haben, glaube ich, auch schon eine AS-Nummer und IPv4 und IPv6-Blöcke. Wie gesagt, haben wir ungefähr 60 Teilnehmer, also 60 Verträge. Dadurch, dass es viele Hausprojekte sind, sitzen da auch immer ein paar Dutzend Leute an einem einzelnen Anschluss dran. Das geht auch wunderbar. Hier im Westwerk gibt es relativ viele Einzelkunden. Und vereinzelt gibt es auch Menschen, die wahnsinnig genug sind, sich selber eine Antenne aufs Dach zu schnallen. Ja, das war es eigentlich soweit. Willst du vielleicht in das
Mikro? Ja, ich wollte noch was zur Vorratsdatenspeicherung, die jetzt ja wieder erneuert wurde, wie hoffentlich vielen Leuten bewusst ist, im Zusammenhang mit Open ISPs erzählen. Und zwar insbesondere hilft es was, selbst eine ISP zu machen bei der Vorratsdatenspeicherung. Denn im alten Vorratsdatenspeicherungsentwurf ist man, wie Ben auch schon erläutert hatte, drumherum gekommen, die Daten tatsächlich zu speichern, wenn man klein genug war. Im neuen Entwurf ist das leider nicht mehr der Fall. Da muss man bei beliebiger Größe für 10 Wochen speichern, welche IP man gerade welchem Anschlussnehmer zugeteilt hat. Und die Antwort ist, ja, man kann tatsächlich ein bisschen was machen. Leider ist es nicht wirklich hübsch und nicht wirklich viel. Was man machen kann, ist, dass man IPv4 nimmt und theoretisch geht das auch in IPv6, aber dass man IPv4 nimmt und im Endeffekt ein NAT macht. Das heißt, man versteckt einfach mehrere Anschlussnehmer hinter einer öffentlichen Adresse, was die Konnektivität dieser Anschlussnehmer signifikant verringert, weil sie dann nicht mehr direkt von außen erreichbar sind. Aber wenn sie irgendwelche Webseiten anrufen, sehen die Webseiten nur die eine IP, die sich mehrere Anschlussnehmer teilen. Und es ist zumindest bis jetzt noch nicht Pflicht, tatsächlich auch das Mapping zwischen den internen Adressen, die die Teilnehmer kriegen, und den externen Adressen, die man den Teilnehmern gibt, abzuspeichern, sodass man da, auch wenn es hässlich ist, zumindest ein bisschen drumherum kommt. Bei IPv6 kann man dann entweder auch IPv6-NAT machen, was im Endeffekt im Sinn von IPv6 wieder ein Müll kloppt, oder man kann es sein lassen. Also es ist nicht allzu schön. Allerdings die positive Nachricht ist, dass momentan ein paar Verfassungsklagen gegen die Vorratsdatenspeicherung laufen und wir eventuell vor dem 1. Januar 2017 zu hören kriegen, dass es tatsächlich verfassungswidrig ist. Ja, jetzt Fragen.
So wie ich das verstanden habe, macht ihr die letzte Meile grundsätzlich selbst, ja?
Ja.
Also weder Funk oder selber Strippe ziehen?
Ja.
Denn das hätte mich sonst gewundert, wenn man die Slams von der Post benutzen will, kriegt man ja keinen ordentlichen Uplink.
Ja, nein, das machen wir selbst.
Okay. Also geht es auch nur für die, die in der Nähe oder in Funksicht sind?
Genau, tatsächlich ist das auch bei beiden, wir sind beides wirtschaftliche Vereine und es ist tatsächlich, man muss da einen relativ strikten Antragsprozess durchlaufen und in beiden Antragsprozessen wurde auch der Raum, in dem man überhaupt operieren darf, eingeschränkt. Also beim Westnetz ist es, soweit ich weiß, das Westwerk und Umgebung. Und bei uns, beim Reutnetz, sind es ein paar Stadtteile. Also ist da auch auf dem rechtlichen Rahmen eine gewisse Grenze gesetzt.
Das heißt, wer irgendwo anders wohnt und sagt, ich habe zwar 6 Megabit bei Kabel, aber ich hätte auch gern symmetrisch, will aber nicht 200 Euro im Monat bezahlen, das geht ja einfach nicht.
Naja, klar geht das. Man kann einfach selbst ein ISP aufbauen. Ja,
das muss man es können.
Wobei man noch dazu sagen muss, es gibt keine Prozedur, um einem wirtschaftlichen Verein die Rechtsfähigkeit wieder zu entziehen. In der Praxis interessiert es auch niemanden. Es gibt angeblich irgendwo ein Register bei der Landesregierung, wo die alle drinstehen. Die Landesregierung schiebt das aber auch immer mal zwischen verschiedenen Dezernaten hin und her. Deswegen würde ich es sehr in Frage stellen, ob es da irgendjemanden gibt, dem das wirklich interessiert, was man macht. Also grundsätzlich würde ich behaupten, wenn jetzt nächste Woche irgendein wirtschaftlicher Verein, der sagt, ich darf jetzt bloß in Leipzig operieren, deutschlandweit Internet ausrollt, würde es wahrscheinlich nicht allzu viele Leute interessieren.
Dazu muss man auch nochmal betonen, wie, was für eine extreme Sonderform irgendwie der wirtschaftliche Verein ist. Ich glaube, es gibt davon ungefähr 80 plus in Deutschland. Also das ist tatsächlich relativ selten. So. Weitere Fragen? Niemand? Mikro.
Inwieweit tangierten euch diese Neuregelungen jetzt dieser Störerhaftung?
Nicht.
Gar nicht.
Also die Störerhaftung hat uns vorher auch nicht tangiert. Wir sind ja ganz normal kommerzieller Internetprovider im rechtlichen Sinne. Deswegen appliziert, ist uns die Störerhaftung grundsätzlich egal. Zusätzlich gilt natürlich auch, dadurch, dass wir nichts speichern, können wir niemandem Daten geben, die dazu führen, dass jemand, der unter die Störerhaftung fallen würde, Probleme bekommt. Also wenn jetzt irgendeine Abmahnkanzlei zu uns kommt und sagt, hey, rückt mal die Daten raus, damit wir dem eine Abmahnung schicken können, wir haben die Daten nicht und können sie nicht rausgeben. Weil wir brauchen sie nicht zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität. Und dementsprechend war es schon immer ein relatives Nicht-Problem zumindestens in unserem Netz.
Also als Internet-Service-Provider ist man offensichtlich nicht dafür verantwortlich, welchen Traffic die Kunden durchs Netz schicken, weil das wäre relativer Wahnsinn, dann würde niemand einen Internet-Service-Provider aufmachen. Und man ist halt nicht verpflichtet, zum Beispiel die IP, also noch nicht verpflichtet, die IP zu speichern, unter die man einem bestimmten Kunden gerade gegeben hat. Und damit können dann die Abmahnkanzlei ankommen und sagen, hey, diese böse IP hat das und das gemacht, wann war das und wer war das und nee, wann war das, müssen die einem dann schon sagen, aber wer war das? Und dann kann man sagen, ja, keine Ahnung. Und theoretisch sollte das sich auch mit der Vorratsdatenspeicherung nicht groß ändern, weil auf die nur die Polizei zugreifen darf und das nur in Fällen von schwersten Straftaten, sowas wie Völkermord und Gewaltverbrechen und sowas in der Richtung. Oder halt Verbrechen, die mit Internet zu tun haben. Also bombenfest. Ja.
Gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und carry on.